Ja, guten Abend zusammen. Also, so toll bin ich nicht. Und ich bin auch nicht so unterhaltend. Und überhaupt, ich glaube, es war ein Fehler, dass wir wieder angekommen sind, weil die anderen Leute, die vorher dran waren, sind eigentlich besser als ich. Also, ich bin auch nur Chemiker, Wissenschaftler, und das ist relativ langweilig eigentlich dabei, weil jemand aus Chicago hat mal gesagt, ja, wenn jemand einen Hammer hat, dann sieht alles wie ein Nagel aus, ja, ein Kollege. Und soweit werde ich Ihnen natürlich heute alles über Chemikalien erzählen, und da Sie im Unterricht schlecht aufgepasst haben, also können wir was miteinander lernen, ja. Aber das ist vielleicht auch weniger. Ich möchte mich natürlich erstmal einschleimen bei Ihnen. Also ich bin eigentlich Österreicher, ja. Also, kein Piefke, und ich habe auch eine ganze Reihe Verwandtschaft in Israel. Also, soweit kann ich vielleicht auch auf Ihr Vertrauen rechnen. Also die Gegend, aus der ich komme, in Deutschland, hat 500 Jahre zu Österreich gehört. Soweit war das natürlich mit Wiedervereinigung nichts, sozusagen. Ja. Ich will Ihnen ein paar Dinge heute vorstellen. Und zum einen natürlich, ich war neulich in Amsterdam, habe einen Vortrag gehalten, und das war ein Zimmer in einem alten Haus. Und in dem alten Haus gab es nur Licht durch die Toilette. Und dann habe ich mich beklagt und gesagt, liebe Leute, ich bin so viel unterwegs, wie kann ich nur so ein Zimmer bekommen? Dann sagten die, ja, der Veranstalter hat ein Standardzimmer gebucht. Ja? Und dann sagte ich, ja gut, dann halte ich auch eine Standardrede. Ja? Keine Vision, keine Perspektive, ja? kein Weitblick. Ja? Aber hier ist es anders. Ich habe gerade aus dem Fenster geguckt von meinem Zimmer. Und ich kann sagen, das ist das beste Zimmer, in dem ich dieses Jahr überhaupt irgendwo bin. Man wird dann zwar zunächst mal sagen, naja, der Fußboden ist ziemlich abgelaufen eigentlich dabei. Und es stehen auch praktisch keine Bücher drin, und sonst ist auch nichts drin. Aber eigentlich ist das ganz gut. Weil wenn das frisch renoviert wäre, dann könnte man da drin eigentlich nicht gesund übernachten. In China ist es jetzt so, in Shanghai, dass wenn Gebäude neu gebaut werden, dass die Frauen dort ein halbes Jahr nicht dringend arbeiten dürfen, weil die Luftqualität so schlecht ist und man Angst hat, dass es dann zu Fehlgeburten führt. Aber bei uns ist es eigentlich nicht viel anders. Die Innenraumluftqualität in einem normalen Haus ist etwa 3 bis 8 Mal schlechter als schlechte Außenluft, weil die Häuser nie die Dinge im Gebäude nie für Innenräume hergestellt werden. Also bin ich natürlich dankbar, dass das eben ein abgetretenes Parkett hat und dass da nichts drin steht sonst dabei, weil dadurch ist die Luftqualität viel besser. Ja. Und insoweit, also herzlichen Dank. Ich muss Sie nochmal enttäuschen, das, was ich Ihnen vorstelle, ist eigentlich nicht utopisch. Es ist bloß anders. Aber es hat hier in der Gegend angefangen. 1991 war ich dort gewesen, auf der anderen Seite des Rheins, bei einer Firma Rona. Die Firma Rona stellt Textilien her. Genauer gesagt muss ich sagen, sie stellte Textilien her, weil als das, was ich gemacht habe, umgesetzt worden ist, die Firma so wertvoll wurde, dass die Konkurrenz sie nicht tolerieren konnte. Und für das Fünffache des Marktpreises ist das Unternehmen dann verkauft worden, ein großes schweizerisches Unternehmen. Aber nicht, um es zu machen, sondern um es zu verhindern. Und zwar, weil klar wurde, dass wenn das gemacht wird, ändert sich die ganze Industrie. Der Geschäftsführer hat noch 5 Jahre durchgehalten. Ich habe ihn vor 2 Jahren dann eingestellt als Geschäftsführer. Das heißt also, die Utopien müssen nicht nur die Chemie betrachten und die Wissenschaft, sondern auch die Wirtschaft, die Umsetzung, die Gesellschaft auch dabei. Und ich glaube, Sie haben heute ein ganz schönes Beispiel gehört, dass es dabei nicht um Effizienz geht. Aber gerade im Raum sind eine ganze Reihe Leute Energieeffizienzleute, wie ich gehört habe. Effizienz bedeutet nur, das Bestehende sozusagen ja ein bisschen besser zu machen. Und wenn es falsch ist, ist es halt dann gründlich falsch. Wir sagen, in Europa schützt die Umwelt, fahr weniger Auto zum Beispiel. Ja, wir diskutieren jetzt, ob wir eher ein Auto mit 140 Gramm oder 150 Gramm an CO2-Ausstoß haben. Und wir sagen, schützt die Umwelt, nimm ein Auto, was weniger CO2 ausstößt. Oder schützt die Umwelt, nimm Energiesparlampen. Ja. Das wäre, dass der Schutzbegriff heißt also, schütze, indem du weniger kaputt machst. Das wäre so, wie wenn ich sage, schütze dein Kind, schlag es nur 3-mal anstatt 5-mal. Ja? Das ist auch kein Schutz. Und in dieser Logik übrigens hat die DDR die Umwelt viel besser geschützt. Ich habe eine Bilanz gemacht zur Wiedervereinigung. Die Artenvielfalt in der DDR war so viel höher als im Westen. Die haben zwar lokal hohe Belastungen hinterlassen, aber auch die Bodenqualität war so viel besser. Weil das System war nicht effizient. Das heißt, wenn Sie etwas falsch machen, machen Sie nicht effizient, sonst ist es nur gründlich falsch. Ja. Die konnten die ganzen Feuchtgebiete nicht zerstören, weil sie das Geld nicht dafür hatten. Also seien Sie also froh, dass Sie das Geld hier nicht haben für die Renovierung. Dadurch konnten Sie nicht das ganze giftige Zeug einsetzen. Ja. Ich will Ihnen ein paar Beispiele zeigen. Und was ich natürlich sagen will, ich habe von George Bush sehr viel profitiert. Die Leute haben immer gesagt, ja, dieser böse amerikanische Präsident. Aber dass wir in den USA so erfolgreich sind, liegt fast nur an George Bush. Weil ich war zum Beispiel im November 2007, war ich in Sydney in Australien gewesen. Und da war George Bush auch da. Und er hat eine Konferenz eröffnet. Und er hat gesagt, I'm so glad to be in Austria. Ja? Ja? Und weil er war nie, bevor er Präsident wurde, im Ausland gewesen. Und ja gut, er kam schon mal aus Texas raus, aber sonst nicht im Ausland, war noch nie, nicht mal in Mexiko. Und darum wusste er halt den Unterschied zwischen Österreich und Australien nicht. Ja? Und dann hat er eine Konferenz eröffnet und hat gesagt, oh, I'm gladly opening the OPEC Conference. Dann wusste er, die OPEC ist in Österreich, in Wien. Ja? Aber es war die APEC-Konferenz, die Asien-Pazifik-Konferenz. Ja? Wenn das Ihr Präsident ist, dann wissen Sie, ich habe auch noch Potenzial. Ja? Also, das ist viel besser, als wir es in Europa haben. Ja? Weil jeder sagt, wenn so jemand Präsident werden kann, dann kann aus mir auch noch was werden. Ja? Und nicht nur das. Jeder sagt, wenn so ein Idiot unser Präsident ist, dann liegt das an mir. Ich warte nicht länger auf die Regierung. Ja? Es liegt an Leuten, die Utopien formulieren und sie umsetzen. Ja? Und von daher gesehen verdanken wir das George Bush. Ja? Und darum haben sich die Architekten zum Beispiel in den USA zusammengeschlossen und haben gesagt, wir müssen endlich andere Gebäude haben, die wir zertifizieren nach dem Standard. Die haben nicht auf die Politik gewartet. Und von daher gesehen will ich Ihnen natürlich sagen, dass unser jetziger Präsident Obama, ich habe in den letzten 15 Jahren hauptsächlich in den USA gearbeitet, unser jetziger Präsident vielleicht nachteilig ist, weil man alles jetzt auch wieder auf einen jemanden schiebt, der was tun soll. Und um es klar zu haben, auf mich können Sie gar nichts schieben. Ich bin nur Chemiker. Ja? Also es braucht Sie alle dabei. Und wir werden morgen einen Workshop machen und da werde ich Ihnen ein paar Dinge zeigen, wie es auch ganz praktisch geht, wie jeder Einzelne das auch tun kann und jede Einzelne. Also es hat hier in Herbruck angefangen dabei, 1991. Dort haben wir die ersten Produkte gezeigt. Die können Sie heute in jedem Designmuseum der Erde finden. Dabei ist es sehr berühmt geworden. Und der neue Airbus A380, weil man die Idee nicht kaputt machen konnte, auch nicht mit einem Kauf, der neue Airbus A380 zum Beispiel hat unsere Sitzbezüge drin. Ja? Die sogenannten essbaren Textilbezugstoffe. Und zum Beispiel die Tasche hat auch diese Stoffe daraus. Die können Sie kleinschneiden, in den Müsli packen und dann können Sie die auch essen. Ja? Weil die Leute haben ohnehin einen Mangel an Fasern, also ist es gut, wenn Sie die aufnehmen dabei. Es geht also darum, das, was Sie als Motto haben, im Prinzip gesehen, steht als Programm für das, was wir machen. Ja? Danke, dass Sie Ihr Gastgeber sind. Danke, dass wir es hier umsetzen können. Und ich glaube, dass es natürlich eine Frage ist, wie man es definiert. Ein neues Schlafenland? So toll war das nicht. Die Leute in einem Schlafenland waren alle zu dick. Ja? Und irgendwie haben sie auch alles vergessen, was wirklich wichtig war. Im Schlafenland geht es eigentlich nicht. Es geht eigentlich darum, etwas aufzuheben, was uns irgendwie mal passiert ist mit der Industrialisierung. Es geht nicht darum, die Natur zu romantisieren, was es auch ganz klar ist. Also wenn Sie von Mutter Natur reden, dann haben Sie mit mir keinen Freund dabei. Also ich möchte darauf hinweisen, die giftigsten Stoffe auf der Erde sind immer noch Naturstoffe. Auch die am stärksten krebserzeugenden Stoffe sind Naturstoffe. Wir haben die Natur deshalb so misshandelt, gerade in Österreich, in der Schweiz, weil sie nicht freundlich zu uns war. Ja? Also wir haben sie zerstört. Es gab in Deutschland kein Schwarzwald, kein Harz, kein Taunus, kein Westerwald. All das war weg gewesen. Das gleiche hier auch. Wir haben sie zerstört, weil sie für uns zerstörerisch war. Wir sind an den einfachsten Krankheiten gestorben. Unsere natürliche Lebenserwartung war unter 30 Jahre. Noch heute ist es so, wenn Sie alle Menschen, die hier auf der Erde gelebt haben, zusammennehmen, dann haben die im Durchschnitt weniger als 30 Jahre gelebt. Über 90% sind nicht älter als 30 geworden. Es gab da keine Mutter Natur. Die Mutter Natur machen wir nur zur Mutter Natur, weil wir sie vorher misshandelt haben. Verstehen Sie? Wenn Sie Ihr Kind geschlagen haben, am nächsten Tag, probieren Sie es aus, haben Sie auch ein schlechtes Gewissen. So haben wir ganz Mitteleuropa praktisch entwaldet gehabt. Wir haben Mitteleuropa entwaldet und dann haben wir ein schlechtes Gewissen gekriegt. In Deutschland haben wir erstmal Männerchöre gegründet, die haben den deutschen Wald besungen. Ja? Und dann haben wir die Nachhaltigkeit erfunden. Das ist tatsächlich eine deutsche Erfindung. 1712 zum ersten Mal als Begriff genutzt in Sachsen, in der Forstwirtschaft. Man hat gesagt, wir nehmen nur so viel aus dem Wald heraus, wie wieder nachwächst. Ja, aber eigentlich ist das ziemlich langweilig. Nachhaltigkeit. Sustainability. Wenn ich Sie frage, wie geht es Ihnen mit dem Liebhaber oder mit dem Mann oder mit dem Freund, würden Sie dann sagen, nachhaltig. Ja. Also wenn das unser großes Ziel ist, Nachhaltigkeit, man kann es aushalten so etwa, das ignoriert alles das, was Kultur und Zivilisation ist. Ja? Bis Sie das Musikstück gehört haben, hat niemand vorher jemals gehört, so, nachhaltig. Schon ist es weg erstmal. Und es ist neu, es ist anders. Neu ist nie nachhaltig, sonst wäre es ja nicht neu. Ja? Das heißt, wir haben die Natur romantisiert, weil wir sie zerstört haben. Und dann haben wir ein schlechtes Gewissen bekommen. Und dann haben wir wieder aufgeforstet und haben also gemeint, jetzt sind wir nachhaltig. Das ist aber ein ziemlich trauriges Bild, weil es all das, was wir eigentlich können, ignoriert. Es bringt uns zurück auf ein biologistisches Weltbild. Dass wir sagen, naja, wir wollen immerhin, was wir kaputt machen, wollen wir wieder in Ordnung bringen. Ja, und das kann ich auch verstehen natürlich. Was wir dann tun ist, wir gehen hin und romantisieren die Natur. Mutter Natur. Wenn die Natur eine Mutter ist, dann ist das Kind immer schlecht. Ja? Das heißt, die Natur ist gut und wir sind schlecht. Und dann delegieren wir, eingeboren zu sein, an die Eingeborenen. Ja? Wir sagen in Australien, die Aborigines zum Beispiel, die Indianer, das sind die edlen Eingeborenen sozusagen. Ja? Die edlen Wilden. Das ist das Nächste, was wir dann tun. Wir romantisieren, damit wir ja selber nicht die Eingeborenen sind. Aber wir sind die Eingeborenen der Erde. Und es wird Zeit, sozusagen eingeboren zu werden hier. Also die Eingeborenen auf der Erde zu sein. Ich glaube, wir können das ein bisschen rüberstellen, dann können Sie es besser sehen. Dazu fangen wir es einfach mal auf die Seite. Das heißt, wir gucken uns natürlich mal an und schauen uns die erste industrielle Revolution an. Vielleicht machen wir auch das Licht aus noch ein bisschen davon, dass Sie ein bisschen besser sehen. Weil es kommt da auf manche Details einfach an. Na, jetzt können die natürlich nichts sehen dabei. Aber ja? Geht's? Gut. Und das war nicht toll. Ja? Die erste industrielle Revolution hat im Wesentlichen durch Naturzerstörung sich gezeigt. Sie hat aber gleichzeitig geschafft, dass die Lebenserwartung sich drastisch geändert hat. Schon 1878 war die Lebenserwartung immerhin bei 48 Jahren im Durchschnitt. Nie erreicht. Damals hat man die Sozialversicherung eingeführt in Europa. Und was sagen wir? Wir sagen heute, die Gesellschaft altert. Stimmt eigentlich nicht. Als man die Rentenversicherung eingeführt hat, ist nur einer von 22 Männern 75 Jahre geworden. Heute wird jeder zweite Mann 80. Und bei den Frauen ist es noch schlimmer. Ja? Sozusagen. Das heißt, man hat nur die Rente für die gehabt, die man sonst nicht totgekriegt hat, praktisch. Ja? Das ist eigentlich nicht, war vorher nie da gewesen, dass man Menschen in Rente schickt, obwohl sie gesund waren, sozusagen. Das heißt, heute ist ein 60-Jähriger so alt wie ein 40-Jähriger vor 120 Jahren etwa. Wenn man den gleichen Prozentsatz von Menschen in Rente schicken würde wie damals, dann wäre unser Rentenalter bei 88 Jahren. Ja. Verstehen Sie? Also wir waren noch nicht so jung. Wir müssen uns also jetzt nicht als Müll betrachten, wenn wir 65 sind und nach Mallorca ziehen und dort dann praktisch hofft die Versicherung, dass wir möglichst bald sterben dabei. Wir haben das in Florida. Wir packen die Leute in so große Türme in Florida, wo es kalt und heiß und stickig ist das ganze Jahr. Das ideale Klima für alte Leute, dass sie möglichst bald sterben. Ja? Ja. Ja, und dann hoffen wir, dass sie sterben, weil dann sie kosten uns ja nur noch. Ja? Die Firma Ford zum Beispiel zahlt über 10 Milliarden Dollar jedes Jahr an Pensionisten. Ja, jedes Jahr 10 Milliarden Dollar. Sie hätte kein Finanzproblem, wenn sie nicht für die Rentner bezahlen muss. Toyota zahlt nichts praktisch dafür. Ja. Weil die hat die Sozialversicherung selber eingeführt. Wir haben ein lineares System gemacht, von der Wiege bis zur Bahre. Cradle to Grave sozusagen. Darum nennen wir das auch Cradle to Cradle. Sie können es aber auch natürlich Nudel to Nudel nennen oder Knödel to Knödel, das ist mir egal. Ja, wir haben ein lineares System von der Wiege bis zur Bahre, was aber bedeutet, dass die Erde früher oder später ein Friedhof wird. Ja? Weil wir uns jetzt sozusagen danach angucken. Und was wir tun, ich bin ja Chemiker, wir gucken erstmal an, was wir haben. Ja? Also hier zum Beispiel ein Spielzeug von Mattel, das ist der weltgrößte Hersteller für Kinderspielzeug. Was wir tun ist, wir packen das Ding in einen Glaskasten und gucken, was kommt dabei raus an Substanzen. Das wird für einen Dollar in China hergestellt und es ist für 20 Euro in Deutschland auf dem Markt, in Österreich genauso, in Italien auch. Jedes Signal hier ist mindestens eine Chemikalie. Das Kind kriegt mehr Chemikalien mit, wie wenn es an einer Tankstelle leben würde dabei, nur durch dieses Spielzeug. Das ist nie für Kinder hergestellt. Asthma ist inzwischen auch in Österreich bei weitem die häufigste Kinderkrankheit. Die Innenraumluftqualität wird bestimmt von solchen Produkten. Darum sage ich, ja, lieber gehe ich nicht hin und versiegle jetzt mein Gebäude, um Energie zu sparen, weil ich es dann nur effizient falsch mache. Ja. Stellen Sie sich mal vor, wir kriegen doch irgendwie merkwürdige Erinnerungen, wenn es nur nur dann Steuererleichterungen gibt, wenn man nachweisen kann, dass das Gebäude gasdicht ist. Ja? Ist das nicht irgendwie absurd? Anstatt erstmal zu fragen, was ist im Gebäude drin? Ja? Das ist also nie für Kinder hergestellt. Ich habe 2003 den Preis für grüne Chemie vom amerikanischen Präsidenten bekommen und habe gesagt, lieber Herr Präsident, Sie müssen nicht in den Irak gehen, wenn Sie Chemiewaffen suchen. Es reicht, Sie können in jedes Kinderzimmer gehen dabei. Ja? Das ist Terrorismus. Wenn ich Kinder Chemikalien aussetze, wenn sie doch eigentlich nur Fernsehen gucken wollten, wenn sie nur Gameboy spielen wollten, wenn sie nur mit Mattel Polly Pocket spielen wollten, das ist Terrorismus. Oder es ist auch Homeland Security, denn wenn ich die Kinder dem Zeug aussetze, ist das nicht gut. Das schafft also Unsicherheit. Ja? Das ist also das, was wir vorfinden. Und wir analysieren da ganz viele Dinge. Hier zum Beispiel aus Europa ein paar Übersichten dabei. Hier Schwermetalle geguckt. Nickel, Arsen, Selen, Cadmium, Antimon, Thallium, Blei. Zum Beispiel hier, ja, haben wir hinzu. Die haben hier zum Beispiel wir haben hier zum Beispiel Überraschungseier. Ja, hier sehen Sie Nickel zum Beispiel etwa 100 Milligramm dabei. Wir sehen hier Blei fast 250 Milligramm. Die heißen wahrscheinlich Überraschungseier, weil sie überraschend viel Blei drin haben, oder? Ja? Oder Sie können hier sehen dabei zum Beispiel McDonald's-Spielsachen. Ja? McDonald's, das Happy Meal, was Sie kriegen. Ja? Ja, irgendjemand muss das Zeug ja abnehmen. Aber Sie sehen, es geht auch anders. Hier Fimognit zum Beispiel. Vor 5 Jahren war das noch völlig anders. Heute keine Schwermetalle mehr drin. Es geht anders. Sie könnten noch Lego oder Playmobil hinpacken. Die Menschen dort haben das rausgepackt, ohne dass ihnen jemand gesagt hat. Die haben nur gesagt, wir machen gutes Spielzeug. Wir wollen stolz sein auf das, was wir tun. Sie brauchen doch nicht mal mehr Ethik und Moral dafür. Nur ein bisschen Selbstwertgefühl. Ja? Ein bisschen stolz auf sich zu sein. Verstehen Sie, weil die Ethik und Moral nicht nur in Deutschland verschwinden schnell, wenn es einem schlecht geht. Ja? Also wenn Sie dann deshalb die Umwelt zum Ethikthema machen, ist es dann immer nicht da, wenn Sie es eigentlich brauchen. Ja? Erinnern Sie sich selber, wenn Sie im Supermarkt an der Kasse stehen und es eilig haben, wie schnell da die Ethik wegfällt. Ja? Ja? Oder im Stau auf der Autobahn, ja? Und Ihre Kinder quengeln oder sonst was dabei. Also machen Sie es nicht zum Ethikthema. Wenn solche Spielsachen so aussehen, sind sie einfach nur schlechte Spielsachen. Es sind schlechte Qualität. Oder vielleicht in europäischer Romantik, es ist nicht schön. Es ist nicht schön, wenn es die Kinder krank macht. Ja? Verstehen Sie? Die Ästhetik sozusagen dabei. Hier zum Beispiel 21. April, ja, 2009, Hamburger Abendblatt. Spielzeuge, die Gefahrenquelle Nummer 1. Wunderbar. Was macht die Europäische Union? Ganz anders als George Bush, sie handelt. Jetzt gibt es anstatt 39 Chemikalien, sind jetzt 64 Chemikalien in Spielzeug verboten. Wir finden aber mehrere hundert da drin. Ja? Verstehen Sie? Das nenne ich Ökologismus, so zu tun, als ob. Ja? Zum Beispiel die Europäische Union verbietet Bremsbeläge mit Asbest. Ja? Steht drauf bei Volkswagen, Bremsbeläge frei von Asbest. Denkt jeder, wunderbar. Aber es fragt niemand, was stattdessen drin ist. Stattdessen ist Antimonsulfid drin, das ist viel stärker krebserzeugend. Verstehen Sie, so wenn ich sage, oh, es ist frei von Hähnchen, ich lade Sie zum Abendessen ein. Was hilft Ihnen das? Ja? Aber darum sage ich, die Europäische Union ist für uns ein größeres Problem als die amerikanische Bush-Regierung, weil man denkt immer, die täten was. Ja? Zum Beispiel die Europäische Union importiert 2 Millionen Tonnen Palmöl, ja? Und gibt dafür Einspeisevergütung für das Verbrennen von Palmöl als erneuerbaren Rohstoff, Biodiesel, in Österreich ganz groß dabei auch. Ja? 2 Millionen Tonnen. Wenn Sie 1 Hektar Regenwald in Borneo haben, dort kommt das meiste Palmöl her, ja? Dann hat der 7000 Tonnen Kohlenstoff gespeichert. Wenn sie eine Plantage hat, hat die etwa 40 bis 60 Tonnen Kohlenstoff drin. Das heißt, wir geben Einspeisevergütung und was wir dann tun, ist sagen wir, oh ja, wir machen nur zertifizierte Plantagen. Die anderen lassen halt die Abholzung überlassen wir den anderen. Verstehen Sie? Es gibt das Palmöl ist für Ernährung da, sonst für nichts. Ja. Das nenne ich Ökologismus, so tun als ob. Ja. Und da ist Bush viel besser, der sagt, ich bin ein Idiot, ich bin ein Schwein, ich tue garantiert nichts, dann wisst ihr, wo ihr dran seid. Ja. Verstehen Sie? Ich kann Ihnen viele solche Beispiele geben. Vielleicht liegt es ja nur an den Männern dabei, sozusagen, weil die auch aus dem Hamburger Abendblatt zufälligerweise dazu, 17. April, also gerade hier diese Woche, die zeigt, dass die Männer sozusagen nicht genügend Geruchssinn haben dabei. Ja. Ich bin unten ins Zimmer gekommen und habe mich so gefreut und gesagt, mein Gott, endlich mal ein gesundes Zimmer. Ja, davon. Weil wenn Sie im normalen Zimmer, das Hotelzimmer sind, in diesen Tod eines handlungsreisenden Zimmern dabei, ja, wo Sie erst die Krawattenknoten in der Dusche runtermachen müssen von den Leuten, die sich vorher alle aufgeknüpft haben, ja, dann haben Sie immer so einen Druck auf der Lunge. Und meistens können Sie nicht mal die Fenster aufmachen dabei. Wir haben sozusagen systematisch zerstört und haben dann ein Gefühl hinterlassen, dass wir Schädlinge auf der Erde sind. Ja, Sie kennen vielleicht diesen Witz, da trifft ein Planeten einen anderen. Ja, dann gucken wir sich die anderen dazu und sagen, ja, sagt, du siehst aber heute schlecht aus. Sagt er, ja, ich habe Homo sapiens, sagt der andere Planet. Sagt Homo sapiens, macht nichts, hatte ich auch. Ja, geht weg, verschwinden wieder. Also wir haben so dieses Gefühl geschaffen, dass wir Schädlinge auf der Erde sind. Und es wäre irgendwie besser, es gäbe uns nicht. Und um es klar zu haben, wir haben das schon lange umgesetzt, dieses Gefühl. Unsere Entwicklungshilfe, zum Beispiel für Äthiopien, ist nur noch ein Drittel von dem, was sie vor 30 Jahren war. Wir leisten uns den Karl-Heinz Böhm zum Beispiel, nicht nur mit Sisi, sondern auch mit Äthiopie sozusagen. Ja? Menschen für Menschen. Das ist toll, was er macht, überhaupt keinen Zweifel. Aber es ersetzt nicht eine Entwicklungshilfe. Ja? Aber wir machen das so. Unsere zweitmeiste Entwicklungshilfe aus Europa geht nach China. Zum Beispiel nach Shanghai zum Bau von Müllverbrennungsanlagen. Für Müll, der noch nicht mal brennt. 174 Millionen Euro gehen nach China jedes Jahr allein aus Deutschland. Ja. Wenn die reichste Stadt der Welt, ein Land, was 2000 Milliarden Euro Devisenreserven haben, liefern wir als deutsche Entwicklungshilfe Müllverbrennungsanlagen. Das gleiche für Delhi, für Shanghai und sonst was, für Bombay, ja, quer durch. Der Müll brennt noch nicht mal, denn wenn wir das Papier und Kunststoff herausnehmen, was die Chinesen tun, dann brennt der Müll nicht. Wir müssen am Tag 30 Tonnen Heizöl dazugeben. Ja. Das nennen wir Entwicklungshilfe. Um es klar zu haben, wir sagen immer, oh, zur Nazi-Zeit, wir wären die tollen Widerstandskämpfer gewesen. Stimmt überhaupt nicht. Ja, wir sind Demokratie und wir nehmen es hin und wir wissen es. Vergleichen Sie einfach jemand Durchschnittliches, irgendein Handwerker, ein Schlosser oder ein Kellner oder sowas zur Nazi-Zeit. Und vergleichen den mit uns. Wir nehmen es hin, dass 5 Millionen Kinder jedes Jahr sterben, davon, nur weil sie kein sauberes Trinkwasser haben. Es würde uns einen Cent am Tag kosten, die Kinder mit Trinkwasser zu versorgen. Aber wir lassen sie absichtlich krepieren. Das ist kein Zweifel. In Afrika sind nicht an AIDS oder Tuberkulose, ja, sondern an Wasserinfektionskrankheiten 60% aller Krankenhausbetten besetzt. 60%. Weil die Leute kein sauberes Trinkwasser haben. Wir nehmen es absichtlich hin, weil, na gut, sie haben auch die falsche Hautfarbe, selber schuld sozusagen. Wenn sie weiß wären, würden wir sie retten. Das ist, da habe ich keinen Zweifel daran. Wir lassen sie absichtlich sterben, weil wir zu viele sind. Ja? Und wir setzen das praktisch auch um. Wir haben eine ganze Serie von Umweltkatastrophen und daraus haben wir das Gefühl bekommen, dass wir Schädlinge sind. Ja? Erinnern Sie sich so, Seveso vielleicht, Three Mile Island, Bhopal, Tschernobyl, Exxon Valdez, Basel. Wir haben damit eine ganze Generation an guten Wissenschaftlern verloren. Ja. Und zwar einfach, weil niemand mehr gesagt hat, ich kann auch keine Physik studieren, wenn es zu Tschernobyl führt, zu Entendorf. Ja. Das können wir doch nicht machen. Ich kann kein Chemiker sein. Und die Chemieindustrie hat es vor den Banken schon geschafft, den Gewinn völlig zu privatisieren und das Risiko völlig zu vergesellschaften. Ja. Wir untersuchen Muttermilch zum Beispiel und finden in Muttermilch seit 19 Jahren keine einzige Probe, die man als Trinkmilch vermarkten dürfte. Keine einzige. Wir finden bis zu 2.500 Chemikalien drin. Ja, also die Grenzwerte für Trinkmilch werden teilweise um das Zigfache überschritten dabei. Trotzdem ist es gut, übrigens ein Baby zu stillen, dass da keine Illusion auftaucht. Nicht nur, weil die Mutter sich entgiften kann, das ist ja auch schon was, ja, sondern auch, weil die Leber vom Baby meistens noch nicht, so die ersten Monate nicht funktioniert. Aber also nicht so wie irgendwelche Esoterik-Leute, die dann 2-3 Jahre Babys stillen dabei, sondern wirklich 6 Monate, maximal 9 Monate. Da können wir lernen von Natur. Es geht also nicht nur um romantische Affäre, sondern eine Partnerschaft. Die Natur ist nicht blöde. Sie hat so viel Evolutionsvorsprung, dass sie lässt uns deshalb mit 30 eigentlich sterben, weil sie uns nicht mehr braucht. Ja? Wir hätten unsere Kinder zwischen 15 und 25 und danach können wir Kompost werden. Die ganzen Initiationsrituale. Ich bin kein großer Erfinder, ich bin nur Beobachter. Ich habe mir nur Dinge angeguckt dabei und setze sie um und setze sie zusammen. Die ganzen Initiationsrituale der Naturvölker sind dafür da, nicht, dass die Kinder erwachsen sind, sondern dass die Gemeinschaft sie übernimmt. Das sagt, es lohnt sich, auf den aufzupassen. Ja? Nur dafür. Damit wir eben, nachdem wir unsere Kinder haben, auch nach 10 Jahren Kompost werden können. Ja? Die Natur braucht uns dann eigentlich nicht mehr. Wir können von der Natur lernen. Die Natur stellt nichts her, was sich in Lebewesen anreichert. Was machen wir? Wir packen 8 Millionen Tonnen Plastik jedes Jahr allein in die Ozeane. 8 Millionen Tonnen. Wir haben Regionen im Pazifik, wo die Konzentration an Plastik bis zu 11-mal höher ist als die Planktonkonzentration. Es sterben viel mehr Wale, Robben, Schildkröte, Seevögel durch Plastikabfall als durch irgendwas sonst. Ja? Das macht die Natur nicht, die ist nicht blöde. Verstehen Sie? Also wir können von Natur lernen. Aber wir haben jetzt heute wunderbare Juristen, wir haben tolle Betriebswirte, wir haben viel zu wenig gute Ingenieure, viel zu wenig gute Naturwissenschaftler auch. Und diejenigen, die studiert haben dabei, ja, die können sie treffen mit einem schlechten Gewissen. Sagen, ja, ich bin von Föst, ja, ich bin von BSF, aber ich versuche das Beste draus zu machen. Ja? Das heißt, ich bin ein Schwein und ich versuche aber halt möglichst wenig Schwein zu sein. Daraus ist unser Umweltbegriff entstanden und der Umweltschutzbegriff sagt, es ist am besten, wenn ich gar nicht da bin. Darum versuchen wir, den Fußabdruck zu minimieren. Ja? Das Bild kommt aus Skandinavien. Wenn ich dort in der Tundra unterwegs bin, ist jeder Fußabdruck schädlich. Der Boden kommt dort jahrzehntelang nicht wieder zurück. Es führt zu Bodenerosion. Der Boden wird ausgewaschen an der Stelle. Darum versuchen wir, den Fußabdruck zu minimieren. Und wenn Sie das hier machen dazu, ja, und Mountainbike fahren, weil Sie sich selber verwirklichen wollen, tun Sie das in den Regionen 2000 Meter dazu genauso. Dass jeder Fußabdruck schädlich dabei. Ja? Wenn Sie nicht auf den Wegen bleiben dazu, führen Sie zu Bodenzerstörung. Darum versuchen Sie, den Fußabdruck zu minimieren. Wenn Sie aber in Italien sind, ja, denken Sie Häuschen in der Toskana zum Beispiel. Ja? Wenn Sie in Italien sind, dann bedeutet jeder Fußabdruck, dass der Boden dort eine kleine Mulde kriegt. Und das heißt, dass jeder Regen dort länger bleibt. Das heißt, Ihr Fußabdruck kann nicht groß genug sein, denn er wird zum Feuchtgebiet dabei. Also, warum wollen wir einen Fußabdruck minimieren? Lass uns doch einen Fußabdruck machen, der nützlich ist. Nicht weniger schädlich. Für weniger schädlich sind wir viel zu viele. Aber wir haben daraus das gelernt, unsere Nachhaltigkeit. Dabei wusste man nicht relativ bald schon, Rachel Carson 1962 hat einen Lehrstuhl in Pittsburgh gehabt für Rachel Carson. Das war eine Biologin, die hat aufgeschrieben über den stummen Frühling 1962. Aber in Europa werden wir nur für Probleme bezahlt. Also zum Beispiel, ich habe 1982 eine Untersuchung gemacht, wo ich nachgewiesen habe, dass Plastik Weichmacher unfruchtbar machen. Ja? Ja, also das, was Sie im PVC-Fußbodenbelägen drin haben, oder die Hälfte der Tapeten in Mitteleuropa sind mit PVC beschichtet, die machen unfruchtbar. Und das war klar damals. Was hat man gemacht? Man hat gesagt, oh, jetzt brauchen wir erstmal ein standardisiertes Analysenverfahren. 5 Jahre lang hat man gebraucht, um das Analysenverfahren zu standardisieren, dass man genau herausgefunden hat, wie viel Weichmacher ist im Blut bei Neugeborenen enthalten. Dann hat man erst ein Monitoringprogramm gemacht. 5 Jahre. 10 Jahre also verloren. Dann hat man eine toxikologische Bewertung gemacht. Nochmal 5 Jahre. Dann hat man 5 Jahre untersucht, was würde ein Verbot für wirtschaftliche Konsequenzen für Europa hat. Dann war man 2002. Dann hat man ein Gesetz gemacht. Und letztes Jahr sind PVC-Weichmacher verboten worden dabei. Toll. Es gibt also einen Fortschritt. 25 Jahre hat es gedauert. Man hat die Weichmacher aber nur verboten für Kinderspielzeug für Kinder unter 3 Jahre. Das ist die Aufnahme von genau 2%, die sie aufnehmen. Ja? Also man hat nicht die Fußbodenbeläge verboten, man hat nicht die Schwimmflügel verboten, man hat nicht die Kinderplanschbecken verboten, nicht die Gästebette, nicht die Luftmatratzen. All das ist Weich-PVC. Ja? Das nenne ich Ökologismus. Man so tut so, als ob, und wir haben dafür 25 Jahre verloren. Ja? Heute wissen wir, dass diese Weichmacher nicht nur unfruchtbar machen. Etwa 20% der Männer in Wien, die eigentlich Kinder haben wollen, dazu sind praktisch unfruchtbar. Ja? Und das könnten natürlich die Feministinnen könnten sagen, ist ja toll. Ja? Löst man das Problem sozusagen. Ja? Ich kenne ja diesen Feministenwitz dazu. Was ist ein Mann in Salzsäure? Ein gelöstes Problem. Ja? Sehen Sie, wir können das natürlich machen dabei. Ja? Aber es ist nicht so. Erstens mal, Männer, wenn sie sich nicht sicher sind, dass sie Männer sind, sind nicht freundlich zu Frauen. Ja? Zum anderen auch, bei Frauen unterdrückt das die natürliche weibliche Hormonproduktion. Das heißt, sie kriegen Osteoporose schon bei Mädchen von 18 Jahren davon, weil diese synthetischen Hormone nicht überall wirken wie Hormone. Das heißt, die Knochenstabilität zum Beispiel wird damit beeinträchtigt. Heute wissen wir auch, dass diese Substanzen zu Übergewicht bei Kindern führen. Die Kinder nehmen heute weniger Kalorien auf als vor 20 Jahren. Ja. Wir wissen, dass dieses zu Diabetes bei Kindern führt. Aber wir haben 25 Jahre verloren. Ja. Das nenne ich Ökologismus. Ja. Und wenn ich lehre in Europa, dann kriege ich nur Geld, wenn die Dinge unklar sind. Also muss ich in jede Studie reinschreiben, weiterer Forschungsbedarf ist nötig. Ja. Und alle sind froh, denn solange geforscht wird, muss ja niemand was tun. Ja. Ja, die Industrie hat kein Haftungsproblem, wir können so weitermachen. Wie gesagt, wir wussten das damals schon. Sie können drüber nachlesen, bei Silent Spring, Stummer Frühling, für jeden zu empfehlen, wie Chemikalien unfruchtbar machen. Damals schon dargestellt. 1962. Wissenschaftlich bewiesen 1982. Aber was machen wir? Wir nehmen Dinge, wir verarbeiten Dinge und wir verbrennen sie und sagen, das sei angewandter Umweltschutz. Zum Beispiel in Holland verbrennt man allen Klärschlamm dabei. Ja. Der Klärschlamm enthält doppelt so viel Phosphor wie die Phosphaterze, die in China abgebaut werden. Doppelt so viel Phosphor. Ja. Man nennt das Umweltschutz, wenn man den Klärschlamm verbrennt. Das ist relativ merkwürdig, weil es wird mehr Uran und mehr Radioaktivität gefördert durch die Herstellung von Phosphordüngemitteln, als in allen Atomanlagen weltweit verwendet wird. Es gibt keinerlei Grenzwert für Uran in Düngemitteln dabei. Ja. Und das heißt, wir packen es auf die Felder und es strahlt dann dabei. Der Tabak nimmt besonders gut Uran auf dabei. Übrigens, es gibt immer noch in Europa fast 2 Milliarden Euro an Subventionen für Tabakanbau. Dies treibt den Weltmarktpreis nach unten, sodass die Länder, die Tabak anbauen, dadurch keinen vernünftigen Preis kriegen. Sie kriegen 5 Euro pro Kilogramm Tabak, wenn sie also Geld verdienen wollen, bei uns den Tabak an. Ja. Das meine ich mit Ökologismus, so tun als ob. Wenn jemand raucht 20 Zigaretten dazu, entspricht das, was Radioaktivitätsbelastung angeht, im Jahr 500 Röntgenaufnahmen für die Lunge. 500 Röntgenaufnahmen. Das heißt, ein großer Teil des Krebses der Raucher geht auf Radioaktivität zurück, die aufgenommen wird über das Düngemittel. Natürlich gilt auch die Radioaktivität für unsere anderen Dinge. Weizen nimmt Radioaktivität wunderbar auf, genauso. Das heißt, wir verstehen es als Umweltschutz, wenn wir linear die Dinge verbrennen dabei und dann geht alles damit verloren. Wie gesagt, Müll brennt nicht, wenn ich die Wertstoffe herausnehme. Phosphor ist viel seltener als Öl, viel, viel kritischer dabei. Und dann haben wir unsere großen Helden, Al Gore zum Beispiel. Ja? Kein Ziel ist kritischer, wichtiger sozusagen, um die globale Umwelt zu heilen, als Stabilizing Human Population. Ich traue es mir schon nicht mehr zu übersetzen. Stehen Sie? In Israel sagen wir, wenn du ein Leben rettest, rettest du die Erde. Das heißt, je mehr du umbringst, desto besser. Ich stabilisiere die menschliche Bevölkerung. Das heißt, ich schaue mir ein Kind an und sage, verdammt Überbevölkerung. Ja? Es wäre besser, du wärst nicht da. Wenn nichts, er hat nicht gesagt, Guantanamo Bay ist das Kritischste. Oder dass jedes Kind genug zu essen hat. Oder genug zu trinken oder Bildung hat. Oder ein Haus hat oder sonst was. Wenn das Kritischste dabei ist, und der Club of Rome sagt dasselbe, dann sind die Menschenrechte sofort weg. Und darum sparen wir sie in Afrika schon ein. Sobald sie aber in Afrika weg sind, sind sie überall weg. Ja. Wenn Sie sich einen Bericht zum Beispiel nehmen dazu von Nestle oder von irgendeiner Firma dazu, machen jetzt einen Corporate Social Responsibility Report. Ja. Was sie sagen ist, die Menschenrechte sind nicht mehr da. Das erste Kapitel heißt es, wie man Wasser eingespart hat, wie man Energie eingespart hat, wie man Müll eingespart hat. Ja? Natural Resources. Und alle diese Firmen haben keine Beschäftigten mehr, sie haben nur noch Human Resources. Ja? Die heißen überall Human Resource Department. Also ist die Logik doch einzusparen natürlich. Menschliche Rohstoffe einzusparen. Merken Sie den Begriff, wie nah das ist? Wir sind ganz nah an einer totalitären Gesellschaft. Wir sagen, oh ja, ihr kriegt 2 Tonnen CO2 in Zukunft. Und das ist es dann. Ja? Österreichisches Ziel, 2 Tonnen. Aber die österreichische Menge ist etwa 60 Tonnen, nicht 12 Tonnen, wie man sagt. Denn man muss ja alles mit einbeziehen, was an Futtermittel zum Beispiel irgendwo erzeugt wird. Oder was abgeholzt wird, damit sie Palmöl verfeuern können dabei. Ja? Wenn also überhaupt kein wichtigeres Ziel ist, als die menschliche Bevölkerung zu stabilisieren, dann ist es klar, je mehr ich umbringe, desto besser. Jeder Mensch, den ich durchfüttere, ist ein Schädling dabei. Das nenne ich Ökologismus. Sie können natürlich persönlich schon was tun. Zum Beispiel, ich mache keinen Sport zum Beispiel. Ja, weil das Joggen bedeutet 1,5 Tonnen CO2 extra zusätzlich. Ja, also lassen Sie den Sport bleiben. Oder auch ganz klar dazu, wenn Sie die Umwelt schützen wollen, nehmen Sie nie die Treppe, nehmen Sie immer den Aufzug. Weil eine menschliche Kalorie zu erzeugen, ist fünfmal mehr Energie aufwendig als ein Aufzug. Ja, der Aufzug braucht fünfmal weniger Energie, wie wenn Sie Ihren Popörchen sozusagen einen Stockwerk höher heben dabei. Ich habe nicht gesagt, Fetten hindern. Ja? Okay, also schützen Sie die Umwelt, fahren Sie Aufzug. Ganz klar. Sie können auch sonst was tun. Zum Beispiel, wenn Sie mit dem Flugzeug fliegen, von Wien nach New York zum Beispiel, und Sie, Sie entleeren vorher Ihren Magen-Darm-Trakt und alle machen das, dann spart das 7 Tonnen Kerosin ein. Ja? Also Sie können was tun. Ist das nichts? 7 Tonnen Kerosin? Ja, und da Sie überhaupt ja so früh am Flughafen sein müssten, kann das doch jeder machen. Wir können in Zukunft die Tickets vergeben nach Gewicht zum Beispiel. Ja? Nach Gewicht. Jeder zahlt nach Gewicht dabei, oder? Wir laufen auf einen Ökologismus raus dazu. Ja? Wenn zum Beispiel irgendwelche Studenten leichtgewichtig für ihr Gepäck am Schalter Übergepäck zahlen müssen. Ja? Und dann ist jemand anderes dran. Ich war gerade geflogen dazu nach New York. Neben mir war eine Frau, die war so dick, dass ihr Bauch bis zu meinem anderen Arm reichte dazu, ja? Die zerfloss geradezu auf dem Sitz dabei, ja? Und dann sage ich, da sitze ich dann 9 Stunden fixiert da sozusagen, ja? Da können Sie jede Sadomaso-Fantasie ausleben dabei. Und dann sitze ich da die ganze Zeit und die zahlt genauso viel wie ich für das Ticket. Kann auch nicht sein, ja? Ja. Wir würden in Zukunft den Menschen 2 Tonnen CO2 zubilligen. Da die tatsächliche Menge 60 Tonnen etwa ist, ist die am 15. Januar aufgebraucht, die Menge. Und dann werden sie für den Rest des Jahres in künstliches Koma gepackt und dann wieder aufgetaut sozusagen am nächsten Jahr. Und dann kriegen sie wieder 2 Tonnen. Ja. Verstehen Sie? Wir laufen ja von Ökologismus raus. Wir tun nur noch so, als ob. Und Al Gore, darum bin ich so kritisch darum, dass es kein Ethikthema ist. Denn die Ethik vergessen die Leute immer, wenn sie eigentlich brauchen würden. Ich war in Kyoto 1994 gewesen. Al Gore hat gesagt, we can't do this to our industry. Ja, er hat das Kyoto-Abkommen versaut. Ja, und dann noch nachher nicht mal ratifiziert bekommen. Als er dann nicht mehr in der Regierung war, nachdem er in der Regierung war, ist es ihm wieder eingefallen. Ja, Aber als er 8 Jahre in der Macht war, hat er nichts gemacht. Greenpeace musste in den USA 46 Büros schließen, weil jeder dachte, die Regierung würde ja was tun. Ja. Er hat aber nichts gemacht. Ja. Zu Bush-Zeiten hat Greenpeace plötzlich das 8-fache, 9-fache an Geld gekriegt, weil jeder wusste, wir müssen die Umweltorganisationen unterstützen. Ja. Also ist es viel besser. Ich sage doch, dass ich nichts tue dann. Gucken Sie sich an, halten Sie es aus dabei. Diese Kinder haben genauso Menschenrechte, so wie ich, wie Sie, genauso. Wir lassen sie absichtlich krepieren, da ist kein Zweifel daran. Ja? Bitte, wo ist unser moralischer Unterschied gegenüber den Leuten zur Nazizeit, die nicht mitgemacht haben, nicht die da sozusagen irgendwie sich engagiert hätten? Normale Leute. Wir sind eine Demokratie, es kostet uns keinerlei Nachteil und wir lassen sie absichtlich krepieren. Das ist überhaupt kein Zweifel. Wir tun dann so ein bisschen was Welthungerhilfe. Wenn Sie die Banketts dort sehen dazu, dann ist es eher Welthungerhilfe, sowas sozusagen. Ja. Gucken wir uns Kinder an und sagen, wirklich, wollen wir euch nicht haben? Verdammt, Überbevölkerung, ihr seid hier nicht willkommen. Ihr seid das größte Problem hier. Wir nehmen unsere Produkte, verarbeiten sie und lagern sie ab und denken, das sei Umweltschutz. Wie gesagt, wenn wir Deponien bauen, Müllverbrennungsanlagen, Kläranlagen dabei. Nur der ganze Planet wird sozusagen Erde. Sie können aber sehen, wir können es vielleicht anders dabei. Das bezieht sich auf das, was ich Ihnen heute vorstelle. Das ist das Handelsblatt in Deutschland. Wirtschaften ohne Gift und Müll. Was wie eine Ökospinnerei klingt, rentiert sich für Unternehmen und generiert neuartige Geschäftsmodelle. Mal sehen. Vielleicht. Zuerst mal gucken wir an, sehen wir zu viele auf der Erde? Wenn Sie sich das Gewicht der Ameisen angucken, alle Ameisen hier auf die Waage gepackt und alle Menschen hier, dann wiegen die Ameisen 4-mal mehr als wir. Ja? Das Gewicht der Ameisen ist 4-mal größer. Die Zahl ist viel, viel größer. Aber das Gewicht der Ameisen ist 4-mal mehr. Außerdem, die Ameisen nehmen keinen Aufzug. Ja? Die laufen, die arbeiten körperlich dabei. Übrigens, duschen sie nie kalt, weil sie könnten ja dann die Wärme von dem warmen Duschen nicht wieder im Wärmeaustauscher nutzen dabei, weil es ja dann den Wärmeaustauscher abkühlt. Also sie können was tun. Wenn sie nicht kalt duschen, tun sie zum Beispiel was dazu. Ja? Sie können auch was tun, indem Sie zum Beispiel Mineralwasser ohne Kohlensäure nur trinken. Das spart 3 Liter CO2 ein. Oder wenn Sie nicht zu mexikanischen Restaurants gehen, spart es Ihnen auf 5 Jahre mindestens 300 Liter Methan ein dabei. Diese Bohnengerichte, wissen Sie, das war so blöd. Ja? Also jeder kann was tun sozusagen. Sagen Sie nicht, Sie hätten nichts tun können. Sie hätten nichts Praktisches heute mitnehmen können dazu, was Sie tun können. Also, die Ameisen arbeiten viel härter als wir. Sie leben nur 3 bis 6 Monate im Durchschnitt. Eben nicht 80 Jahre. Sie leben nur 3 bis 6 Monate. Das heißt, sie bauen ihr Gewicht viel schneller auf und ab. Es gibt zum Beispiel in Brasilien, habe ich mal durchgezählt mit Kollegen dabei, fast 4.500 Arten Ameisen, allein nur auf den Bäumen. Nur auf den Bäumen. Die sehen den Boden nur dann, wenn sie sterben. Nur dann. Die bleiben sonst immer auf den Regenwald gibt es nur, weil es Ameisen gibt. Nur die schaffen die Nährstoffe zurück. In ihrem Kalorienverbrauch sind sie so maßlos. Übrigens, dann sagen Leute, oh ja, wir müssen jetzt Vegetarier werden. Es gibt guten Grund, wenig Fleisch zu essen. Aber nicht den. Ja? Die 80% der Ameisen sind keine Vegetarier. Sie entsprechen ihrem Kalorienverbrauch etwa 30 Milliarden Menschen. Also, wir sind nicht zu viele, wir sind nur zu blöd. Ja? Dafür können wir uns entschuldigen, dass wir da sind, sozusagen. Nicht, dass wir da sind, sondern dass wir da sind und so blöd sind. Ja? Stimmt Sie? Wenn wir nur so intelligent wären wie Ameisen, dazu könnten wir auch 20 Milliarden Menschen haben, was den Kalorienverbrauch angeht. Wir brauchen also keine Gentechnik. Die Ameisen setzen auch keine Gentechnik ein dafür, ja, um die Menschheit zu ernähren, wie es dann so edel heißt. Nichts dergleichen. Also, langsam zu mitschreiben, einfach nur zu merken. Die Biomasse der Ameisen ist mindestens 4-mal größer. Ich hätte auch Ihnen Moskitos darstellen können oder Würmer, aber Ameisen sind irgendwie attraktiver, oder? Dabei. Ja, also kein Sparen, kein Verzichten, kein Vermeiden, kein Reduzieren, kein Schuldmanagement. Die Ameisen tun das alles nicht. Die vermeiden auch keinen Müll. Die kennen doch nicht mal Müll. Verstehen Sie? Ich will Ihnen das erklären. Selbst wenn Sie an Nullabfall denken, denken Sie immer noch an Abfall. Ja? Also, wenn ich Ihnen sage, denken Sie nicht an einen rosaroten Elefanten. Oder anderes Beispiel, fällt mir gerade ein, ist sicher schlecht, aber trotzdem. Stellen Sie sich den Tagungsleiter hier nicht nackt vor. Ja, meinetwegen beides sozusagen. Ja? Verstehen Sie? Also selbst wenn Sie Abfall vermeiden, denken Sie an Abfall. Diese Ameisen denken aber nicht an Abfall, die haben nur Nährstoffe. Ja? Kein Müll. Auch keine Müllvermeidung deshalb natürlich. Wir haben aber die Ökoeffizienz erfunden. Die Energieeffizienz. Von der Wiege bis zur Bahre. Sie sagen, ich bin heute 100% Schwein, jetzt kaufe ich aber Energiesparlampen, dann bin ich noch 90% Schwein. Ja? Und mein Ziel ist es, Null zu sein. Darum im Null-Emission in Österreich besonders beliebt, die Passivhäuser. Gut, wie gesagt, wenn Sie Sadomaso-Tendenzen haben, Passivhaus, mag was sein. Wollen Sie aber wirklich reduzieren, sparen, vermeiden? Ökoeffizienz. Ja, ich bin jetzt 80%, Schwein 70%. Meine kleine feministische Schwester hat gesagt, du, Michael, weißt du, warum die Männer überhaupt gar keinen Rinderwahnsinn kriegen können? Weil sie alle Schweine sind. Ja. Ja. Sehen Sie? Und das heißt, wir meinen sozusagen, Null ist das große Ziel. Darum Null Fußabdruck, ja, Null Emission. Ja. All diese Schuldsprache dahinter. Gut, es gibt dann sozusagen Dinge, die sagen, ja, alles Mist ist sozusagen, gibt es inzwischen als Krankheit sozusagen. Ja? Our goal is zero carbon emissions. Ja? Von der IATA, der Vereinigung der Fluggesellschaften. Schon sehen Sie, wenn Sie kohlenstoffneutral sein wollen, dann geht es gar nicht, weil Sie sind schon da. Selbst wenn Sie sich jetzt erschießen würden, hätten Sie Emissionen. Ja? Also es hilft Ihnen gar nichts. Sie haben ein Ziel, was Sie gar nie erreichen können. Durch das Existieren können Sie. Nicht jeder Gedanke ist nicht kohlenstoffneutral. Ja? Also warum wollen Sie ein Ziel erreichen, was Sie gar nicht erreichen können und was auch gar nichts hilft? Weil nicht da zu sein, zu versuchen, nicht da zu sein, sind wir zu viele. Ja? Also warum haben wir ein Ziel, was wir nie erreichen können und was uns ohnehin nichts bringt? Die DDR, wie gesagt, hat die Umwelt so viel besser geschützt als der Westen, weil sie nicht effizient war. Also warum wollen wir das also noch effizient machen? Wenn Sie von hier jetzt zum Beispiel nach Wien müssen, dann hilft es Ihnen gar nichts, effizient nach Zürich zu laufen. Ja? Oder selbst wenn Sie nach Zürich laufen würden, ja, man fragt dann, die Leute nehmen alle dann Recycling-Toilettenpapier und sagen, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ja? Sie brauchen 65 Blatt Toilettenpapier als durchschnittlicher Europabürger. Ja? Sie können natürlich auf 63 Blatt runtergehen, ja? Toilettenpapier. Sie können was tun. Ja? Aber verstehen Sie, wenn ich jetzt heute Abend in Zürich sein müsste, dann sage ich, jetzt laufe ich schon mal los. Versteht das sagen? Was für ein Trottel? Da kommt das sowieso nie an. Bei dem Toilettenpapier zum Beispiel ist es so, dass die Druckfarben nie für Recycling hergestellt worden sind. Gar nie. Ja? Wenn ich jetzt also Recyclingpapier mache, dann enthält dieses Zeug, dieses Danke, ja, was sicherlich zur Bekämpfung von Hämorrhoiden hilfreich sein kann, weil es so rau ist dazu. Aber dieses Danke-Papier, ja, 100% Recyclingpapier, enthält 3 Gramm Chlorkohlenwasserstoffe drin. Weil die Druckfarben nie dafür gemacht worden sind. Das heißt, ich verseuche mit 1 Kilo mindestens 3 Millionen Liter Trinkwasser über den Trinkwassergrenzwert. Nur mit 1 Kilo Toilettenpapier. Und dann sagen wir, oh, der Klärschlamm ist so verseucht. Das Gelb, was im Druckbereich zum Beispiel verwendet wird, ist selbst in China im Textilbereich seit 6 Jahren verboten. Ja. Aber wir können sagen, oh, wir können uns das jetzt nicht leisten. Unsere Papierindustrie hat sowieso schon zu schwer. Ja. Von our goal is zero carbon dioxide emissions. Ja. Hier, das ist 4 Wochen alt. Das Ziel, Zero Emissions, Toyota. Toll. Nicht nur, dass es blödsinnig ist, es ist auch falsch. Dieser Baum hat nicht null Emissionen, der macht Sauerstoff. Ja? Nicht nur das. Er ist nicht weniger schädlich, er ist nützlich. Er macht Boden, zum Beispiel. In Österreich, in der Schweiz, in Deutschland verlieren wir im Durchschnitt 5000 Mal mehr Boden, als neu gebildet wird. Also in einem Jahr verlieren wir den Boden, der in 5000 Jahren gebildet wurde. Wenn Sie hier zum Beispiel 1 Hektar Mais anbauen, verlieren Sie mindestens 11 Tonnen Boden pro Jahr und Hektar. 11 Tonnen, nicht so ein bisschen was. 2/3 von allem Kohlenstoff ist im Boden gebunden. Im Boden, also in Soil, not in Oil. Ja? Also die Öleinsparung ist völlig blödsinnig, wenn wir zu dumm sind, unseren Boden zu erhalten. Dieser Baum ist nicht null Emissionen, er macht Boden dabei. Er stellt Boden her. Ja? Er reinigt auch noch die Luft. Ja? Davon anders als unsere Gebäude sozusagen. Ja? Er schafft Lebensraum für die anderen Lebewesen hier dabei. Mindestens 200 Arten. Er ändert sogar die Farben noch mit den Jahreszeiten. Er stellt hochwertige Chemikalien her dabei. Ja? Dieser Baum ist nicht weniger schädlich. Schauen Sie sich so einen Baum an im Frühling. Kein Sparen, kein Verzichten, kein Vermeiden, kein Schuldmanagement. Ja? Warum versuchen wir denn deshalb immer null zu sein, während alle anderen Lebewesen das nicht machen? Unser Ziel ist Null Emission. Absurd. Schauen Sie, jeder Abfall ist Nährstoff in der Natur. Also nicht wie McDonald's sozusagen, Nährstoff ist Abfall, sondern Abfall ist Nährstoff. Ja? Also, ja, davon, er nutzt erneuerbare Energie und er fördert Vielfalt dabei. Kein Schuldmanagement. Dieser Baum ist völlig ineffizient, aber ungeheuer effektiv. Ich muss Ihnen das ein paar Beispielen erklären. Nehmen Sie die Musik von vorher. Völlig ineffizient, oder? Aber ungeheuer effektiv. Sie kriegen direkt die Fähigkeit, über das nachzudenken, was wirklich zählt. Ja? Wenn Sie diese Musik zuhören. Ja? Äußerst effektiv. Aber völlig ineffizient. Stellen Sie sich Mozart effizient vor. Ja? Oder stellen Sie sich ein nettes Abendessen vor. Mit einer Tablette, mit Österreich-Geschmack und ein Glas Wasser dazu. Das wäre effizient. Das können wir bei Fast Food sehen, wohin Effizienz das Essen führt dabei. Ja? Also all das, was im Leben schön ist, ist nicht effizient. Warum wollen wir ausgerechnet ökoeffizient sein? Energieeffizient. Ja? Wie albern. Ja gut, jetzt ist es erlaubt. Stellen Sie sich vor, sich in jemanden zu verlieben, effizient. Ja? Oder, das meine ich mit erlaubt, stellen Sie sich effizienten Sex vor. Ja? Wie heftig. Ja? Da in Wien habe ich das am Westbahnhof neulich mal gesehen, Kabinensex, ja? Äußerst effizient. Ja? Aber wie hässlich, mein Gott. Also, all das, was im Leben schön ist, ist nicht effizient. Warum wollen wir ausgerechnet ökoeffizient sein? Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Problem mit Ihrer Freundin zum Beispiel. Ja? Sie hat Sie geärgert, Sie haben Sie geärgert, Sie sind nicht nach Hause gekommen, sonst was. Nehmen Sie sich einen Strauß Rosen zum Beispiel her. Völlig ineffizient. Aber ungeheuer effektiv. Ja? Stimmen Sie? Oder nehmen Sie, ja, wir haben ja hier mehrere attraktive Damen da, davon schauen Sie sich einen Lippenstift zum Beispiel an. Eine Frau isst, ja, Lippenstift dazu, eine Frau isst zwischen 3 und 6 Kilogramm Lippenstift während ihres Lebens. Dabei ist nicht berücksichtigt, wie viel weggeküsst wird dabei. Ja? Von, ja? Aber außerdem, ja, also sie ist zwischen 3 und 6 Kilogramm, völlig ineffizient, aber ungeheuer effektiv. Als ich hergekommen bin, ist mir ihr Lippenstift schon aufgefallen. Ja? Ja? Verstehen Sie, was ich mit meine? Effizienz heißt es, etwas richtig zu machen. Und wenn es falsch ist, ist es halt dann richtig falsch. Ich habe mit George Bush dazu eine Diskussion geführt und der hat gesagt, tell me the difference between efficiency and effectiveness. Und dann hat gesagt, gucken mal, ihr habt diese elektrischen Stühle in Texas. Er sagte, yes, yeah, yeah, great. Ja? Und sagte, wenn du die jetzt mit Windenergie antreibst, dann sind sie immer noch falsch. Ja? Aber halt dann effizient falsch. Ja? Ja? Ich habe dann sozusagen die richtige Energieform eingesetzt. Natürlich hat es das Vorteil, dass wieder, also darum ist die erste Frage, was ist das Richtige? Nicht etwas zu optimieren, wenn es falsch ist. Dann ist es nur gründlich falsch. Natürlich hat es den Vorteil, dass man das Gottesurteil wieder hätte, wenn der Wind weht, war schuldig. Ja? Da. Ja. Ja. Also wir fördern dann mit sozusagen die Vielfalt. Also was wir brauchen ist, wir müssen positiv festlegen, was drin ist. Nicht frei von Hähnchen, ja? Sondern positiv, was drin ist. Wenn Sie zum Beispiel so einen Stoff herstellen dabei in Europa, ja, davon, wenn Sie so einen Stoff herstellen davon, dann ist es so, dass dieser, und der auch sitzen auf dem Sofa, dann ist in Europa die Gesetzgebung, dass die Zuschnitte aus der Stoffherstellung müssen als Sondermüll entsorgt werden. Sie müssen verbrannt werden. Das Produkt geht aber auf den Markt. Wenn Sie also auf dem Sofa sitzen, dann essen Sie den Bezugsstoff praktisch mit. So bin ich 1991 hierher gekommen und habe gesagt, es kann ja nicht sein, ich mache keinen giftigen Bezugsstoff mit dabei, ich mache nicht ein bisschen Umwelt dabei, ich möchte Bezugsstoffe haben, die ich essen kann, die ich kleinschneiden kann, mein Müsli packen. Weil hier die Entwässerung in den Bodensee geht, haben die ganz strikte Abwasservorgaben. Da habe ich gesagt, ich möchte, dass das Wasser, was aus der Fabrik rauskommt, sauberer ist, als dass es reingeht. Weil ich tue doch was. Also nicht ein bisschen weniger schädlich, sondern nützlich. Daraus sind essbare Bezugsstoffe entstanden, jede Zutat aber festgelegt. A ist ideal, B ist im Prinzip ideal, kann optimiert werden, C kann toleriert werden und X muss raus. Also lege ich positiv fest. So wie wenn ich Sie zum Abendessen einlade, sage ich auch nicht, das ist frei von Hähnchen, sondern ich sage, was es ist. Ja? Ich gebe Ihnen das Rezept dazu. Das heißt, ich lege fest, was drin ist dazu. Nicht frei von. Das ist Effektivität. Jetzt ist sogar das Kaufen was Gutes. Ich muss nicht mehr perfekt sein. Ich kann sagen, lieber Kunde, guck mal, an der Stelle bin ich dabei. Und da will ich hin. Im Jahr 2020 werden alle Dinge, die ich mache, nützlich sein. Also, je mehr du jetzt kaufst, desto schneller komme ich voran dabei. Nicht zu sagen, oh, muss ich jetzt wirklich einen neuen Teppichboden haben? Sondern, hey, hilf mir dazu hinzukommen. Ja? Schauen Sie sich den Baum doch an. Sie können direkt rausgucken dazu. Kein Sparen, kein Verzichten, kein Vermeiden. Kein Schuldmanagement. Und wunderschön. Alles ist Nährstoff. All das, was verschleißt, was kaputt geht, Schuhsohlen, Bremsbeläge, wird so gemacht, dass es biologisch nützlich ist. All das, was nur genutzt wird, wie eine Waschmaschine, ein Fernseher, wird so gemacht, dass es technisch nützlich ist. Ich kann kein Energiesparfenster machen, ohne dass es schädliche Stoffe enthält. Ich kann keinen Fernseher machen, ohne dass er Kupfer enthält. Zum Beispiel. Wir haben einen Fernseher auseinandergebaut von Philips, der enthält 4360 verschiedene Chemikalien. Will ich denn wirklich 4360 verschiedene Chemikalien haben oder möchte ich nur Fernsehen gucken? Als ich das 1987 gefragt habe, bin ich als Kommunist beschimpft worden, als Ökokommunist. Ja? Ich würde den Leuten das Eigentum wegnehmen wollen. Ja? Wollen Sie wirklich 4360 Chemikalien haben? Nein, Sie wollen Fernseher nutzen. Wir bauen eine Waschmaschine auseinander, finden 260 verschiedene Plastiksorten in der Waschmaschine. Wollen Sie das wirklich haben oder wollen Sie nur saubere Wäsche haben? Ja? Wir sind gar nicht so raffgierig. Wollen Sie wirklich eine Zeitung haben? Nee, Sie wollen die Zeitung lesen. Ja. Am nächsten Tag ist es schon Altpapier. Also, wir sind gar nicht so raffgierig, wie man denkt. Wir haben aber alles ist Nährstoff. Entweder biologisch nützlich oder technisch nützlich. Wir haben zum Beispiel eine Eiscreme-Verpackung für Unilever entwickelt, weil ich glaube, das Wegwerfen ist ein lustvoller Vorgang. Ja? Also, bei uns in Norddeutschland packen die Leute an die Parkbank hin. Und klar, wenn sie in Schweden sind, ist selbst eine Bananenschale bedeutet, dass sie da Jahrzehnte liegen bleibt. Darum sammeln wir ein und verbrennen es dann dabei. Ja. Wenn ich aber in Italien bin, die Bananenschale ist in 3 Wochen weg dabei. Ja. In Italien schmeißen die Leute auch im hohen Bogen weg, so auf der Autobahn. Sagen, oh, die haben kein Umweltbewusstsein. Nein, diejenigen, die die Cola-Dose machen, haben das Problem. Ja. Eine leichte Verpackung, die schmutzig wird bei der Anwendung, muss so sein, dass ich sie wegschmeißen kann. Wir haben zum Beispiel für Unilever eine Eiscreme-Verpackung entwickelt. Die ist bei Raumtemperatur eine Flüssigkeit. Das ist nur eine Folie, wenn sie gefroren ist. Ja? Die nehme ich heraus und innerhalb von Stunden baut sie sich ab. Aber abbaubar sind wir alle. Selbst Sie, ja, die Damen sicher weniger, aber selbst Sie sind kompostierbar. Das ist noch keine Leistung. So sind wir schon auf die Welt gekommen. Das ist so wie Nachhaltigkeit, ja. Ja. Nein, diese Eiscreme-Verpackung enthält Samen von seltenen Pflanzen, sodass ich durch das Wegwerfen zur Artenvielfalt beitrage. Ja, wie jeder Singvogel auch. Nichts Besonderes eigentlich. Ja. Und das natürlich für Indien und China. Anstatt die Leute halt so umzuerziehen, entwickeln wir Dinge, die lustvoll wegzuschmeißen sind. Ja. Hier zum Beispiel, das sind die Klimatex-Stoffe. Das sind nur Seen dazu. Ja. Jede Zutat also rausgesucht, Zuschnitte sozusagen so, dass sie als Torversatz in Gärtnereien gehen können dabei. Sparen 20% der Kosten ein. Schaffen Boden. Der Arbeitsschutz ist viel einfacher. Die Lagerhaltung ist viel einfacher. Auch die Automatisierung. Sie sind billiger zu machen. Und sie sind viel besser. Drum sind sie im neuen Airbus drin. Hier. Ja? Und nicht nur in der ersten Klasse. Ja? Das sind unsere essbaren Bezugsstoffe aus Heerbrugg hier. Ja? Davon. Jede Zutat ist so, dass man sie auch essen könnte. Nützlich also, nicht weniger schädlich. Das sind die ersten T-Shirts für Hautkontakt, die wir gemacht haben. In Süddeutschland hier mit einer Firma Trigema zum Beispiel. Normalerweise sind die Dinge nie für Hautkontakt gemacht. Von der Ökoeffizienz sind die 20% schlechter, weil sie nämlich 100% Baumwolle sind. Das normale T-Shirt hat nur etwa 70% Baumwolle. Weil sie, den Rest hat die Chemikalienausrüstung. Wir haben 100% Baumwolle mit einer anderen Webetechnik, dass das Zeug nicht schrumpft dabei, nicht eingeht, dass es nicht gebügelt werden muss durch eine andere Webetechnik. Aber von der Ökoeffizienz braucht es natürlich mehr Wasser, ja? Weil die Chemikalie weniger Wasser braucht dabei. Aber es ist das erste für Hautkontakt. Teppichböden zum Beispiel. Der weltgrößte Hersteller für Teppichböden verkauft keine Teppichböden mehr. Er verkauft nur noch Fußbodenverpackungsversicherung. Ja, weil ich brauche doch keinen Teppichboden. Da muss ich nicht mehr das billigste, stinkige Zeug nehmen. Ich kann die besten Materialien nehmen. Ich verkaufe dem Menschen nur die Nutzung davon. Da kann man sogar Glückwunschkarten reinpacken dann davon. Die sind aus dem Material gemacht. Ja, in Amerika hat man etwa 50 Milliarden Glückwunschkarten im Jahr. Da dreht man den Umschlag nur um und kann sie dann schicken. Nur die bösen Karten sind ausgeschlossen. So kann ich dann einen Hochzeitsteppichboden machen, einen Geburtstagsteppichboden, sonst was daraus. Ja? Weil die ganzen guten Wünsche, das ganze gute Karma sozusagen drin sind dann dabei. Ja? Und wie heißt zum Beispiel für Triumph, ja? Die Linie Origin. Das ist das erste Schwarz an Unterwäsche, die ersten BHs in der Menschheitsgeschichte für Hautkontakt. Ja. Früher oder später kriegen Sie von dem anderen Schwarz immer Hautausschlag, immer. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wir haben alles nur herausgesucht, dass ich es auf der Haut tragen kann dabei. Das ist auch nicht mehr ein exotisches Produkt. Triumph ist einer der Marktführer, wie Sie wissen, davon für Unterwäsche. Wir nennen das Cradle to Cradle, weil wenn wir sagen würden für Hautkontakt, dann würden Sie sagen, ey, und was ist mit dem anderen Zeug da drüben? Weil die müssen ja umstellen können, ja. Schreibtischstühle. Diese Schreibtischstühle können Sie innerhalb von wenigen Minuten auseinanderbauen. Dadurch ist der Zusammenbau viel einfacher. Ich verbrauche keinen Schreibtischstuhl, ich nutze den nur. Damit muss ich nicht mehr die billigsten Dinge herstellen, machen, sondern nur die besten. Darum Utopie ganz einfach. Das ist der erste Schreibtischstuhl in Menschheitsgeschichte, der für Innenräume hergestellt worden ist. Der allererste. Jede Zutat danach rausgesucht. Und jedes Material ist ein technischer Nährstoff, ja, was wieder zurück in technische Nährstoffkreisläufe gehen kann. Ja, kein Müll mehr, sondern nur noch Nährstoff. Technischer Nährstoff und biologischer Nährstoff. Wir machen natürlich auch durchaus Filter mit NASA zusammen, dazu für Innenräume, wo wir die Wurzelräume von Pflanzen nutzen, weil wir natürlich auch jetzt etwas tun müssen dazu in den jetzigen Räumen. Wir haben ein Auto entwickelt dabei, mit Ford zusammen, was wegen der Sozialleistungen wahrscheinlich nie auf den Markt kommen wird davon. Aber das Prinzip zu erklären, es ist ein Prototyp bisher. Ich verkaufe den Menschen kein Auto mehr, sondern ich verkaufe ihnen 100.000 Kilometer Autofahren. Sind die Steuern drin, die Versicherung drin, das Benzin ist drin, die Wartung ist drin, alle Kosten. Ja? Damit lohnt es sich, mit dem Bus zu fahren, denn ich bezahle pro Kilometer. Nach 5 Jahren dazu geht das Auto in ein Tauchbad, die Karosserie ist geklebt, wie beim neuen Austin Martin. Sie ist geklebt, die Klebstoffe werden von Enzymen aufgefressen, ich kann wie beim Lego-Auto die Komponenten wieder zurückkriegen. Reine technische Nährstoffe. Ja? Jedes Material ist also biologisch nützlich oder technisch nützlich dabei. Die Klebstoffe sind Verschleißteile, so wie die Bremsbeläge. Die müssen biologisch nützlich sein. Hier, Regenwald habe ich Ihnen schon dargestellt. Hier zum Beispiel in Brasilien hat der Regenwald weniger CO2, weil er sehr nährstoffarm ist dabei. Die Palmölplantagen haben 48 Tonnen. Das ist Ökologismus. Aber warum machen wir nicht Häuser anders? Warum machen wir nicht Energie? Wir haben einen Überschuss an Energieeinstrahlung. 5000 Mal mehr Energieeinstrahlung, als wir brauchen würden. Wir haben zum Beispiel jetzt ein Projekt eines Hochhauses, was 1200 Meter hoch sein wird im arabischen Land. Dieses Hochhaus wird mehr Nahrungsmittel erzeugen durch die Wände, das sind Algen, wie Sie jetzt sehen können dabei, durch die Wände, als die Leute drin brauchen dazu, viel mehr. Dieses Haus hat ein Aufwindkraftwerk drin, es wird über 300 Megawatt Strom erzeugen, also viel mehr, als das Gebäude jemals braucht. Und es hat oben ein Kondensationssiegel drauf, was natürlich auch zur Sonnenenergie nutzt, aber nicht mit irgendwelchen lächerlichen Siliziumzellen drauf. Und kondensiert das Wasser aus. Dieses Gebäude erzeugt 5-mal mehr Wasser, als alle Menschen in diesem Gebäude brauchen werden. Das heißt, die Wüste wird dadurch zum Lebensraum für die anderen, weil es Wasser aktiv erzeugt. Es nimmt außerdem den Wasserdampf aus der Atmosphäre, denn das eigentliche Treibhausgas ist nicht das Kohlendioxid, sondern lange der Wasserdampf. Und je wärmer es wird, desto mehr Wasserdampf kommt damit rein. Das System ist dabei, sich völlig selber zu zerstören dabei. Und was machen wir? Wir helfen auch gründlich mit durch Abholzung von Regenwald für Biodiesel. Ich kann Ihnen ganz viele solche Beispiele geben. Man zahlt in Österreich Einspeisevergütung für die Verbrennung von Holz. Wie absurd. Es schafft 30 Mal mehr Arbeitsplätze, erstmal Möbel draus zu machen. Dann aus den Möbeln Spanplatten, zum Beispiel hier für Klunz oder sonst wie, oder Fleiderer oder wie sie heißen. Dann die Spanplatten zur Zellstoffherstellung zu nehmen, dann Papier herzustellen und dann das Papier zu verbrennen. Wenn Sie so ein Papier nehmen dazu, nehmen Sie das hier zum Beispiel. Die Tage der Utopie sind auf Sondermüll gedruckt. Sie können es riechen, wenn Sie dran gucken. Ja? Ich habe bei einem Hersteller in Holland gesagt, Die haben mir einen neuen Drucker gezeigt. Hoch Ökoeffizienz. Dieser neue Drucker ist doppelt so schnell und braucht 20% weniger Energie. Ich sagte, ist das nicht toll? Schützt doch die Umwelt. Und ich fragte, das Papier, was dabei rauskommt, ist ein Verbrauchsprodukt. Es verschleißt durch die Anwendung. Und natürlich auch im Recycling. Die Kettenlänge wird immer kürzer für die Zellulose. Ja? Und ich gefragt, das Papier, könnte ich das essen? Sagen sie, was? Sagen sie, ja, guck mal, stell dir vor, wenn ich es in Kompost packe, dabei esse ich es doch irgendwie. Kann ich es kompostieren? Sagen sie, was? Und dann frage ich, okay, einfacher. Wenn ich es in meinen Ofen packe, verbrenne, um mit Holz anzuzünden, kann ich die Asche noch in den Garten packen dazu? Dann gucken sie sich an und sagen, nö. Was haben sie gemacht? Sie haben das Falsche effizient gemacht und damit gründlich falsch. Sie brauchen aber gar nicht so weit gehen dazu. Der Qualtinger hat das schon ganz lange gewusst. Ja? Kennen Sie das, die Geschichte? Qualtinger geht zu seinem Nachbarn, Helmut Qualtinger. Von dem habe ich, glaube ich, am meisten überhaupt gelernt. Helmut Qualtinger hat gesagt, du, ich habe ein neues Motorrad. Sagt der Nachbar, ja, toll, neues Motorrad. Sagt er, ja, das ist doppelt so schnell. Sagt er, ja, doppelt so schnell ist ja toll. Wo willst du damit hinfahren denn? Sagt er, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall doppelt so schnell. Ja? Ja? 20 Jahre her. Wobei, trotzdem haben wir überall diese dümmliche Ökoeffizienz. Diese ganzen Leute, die Energieeffizienz predigen dabei. Ja? Quer durch. Mein Gott. Ich kann von Qualtinger nicht ein bisschen was lernen dabei. Ja? Wenn ich das Falsche gründlich falsch mache, kriege ich die Innovation nie auf den Markt, weil ich den Mehrwert ja schon verfrühstückt habe bei der Effizienzoptimierung dabei. Wir machen ganz viele Dinge, die anders sind dabei. Für die Firma Ford zum Beispiel haben wir die größten Dachbegrünungen gemacht, weltweit überhaupt. Weil wir heben die Menschen praktisch nur an und packen sie drunter und das spart Geld. Die haben damit über 35 Millionen Dollar gespart, weil sie keinen Sturmwasserschutz mehr brauchen. Ja, wir machen Häuser wie Bäume und Städte wie Wälder praktisch. Ja, wir lernen von der Natur. Aber nicht mit Romantik, sondern lernen dazu. Wir sind stolz auf das, was wir können dabei. Das ist Hightech dabei. Wir packen die Leute drauf. Raised Flora sozusagen nennen wir das. Ja, setzen es um dabei. Also, Gebäude wie Bäume, Städte wie Wälder zu machen. Dann freuen sich die anderen Lebewesen, dass wir da sind. Also nicht den Fußabdruck zu minimieren. Das ist mein Freund Bill McDonough. Der kann Ihnen zum Beispiel zeigen, wie Ökoeffizienz doch wirkt, doch positiv. Na? Wenn der eine Krawatte anhätte, würde das 6-mal mehr Stoff brauchen dabei. Ja. Wenn Sie das hochrechnen auf alle Krawatten dieser Welt, was Sie da in Umwelt schützen könnten dabei. Ja. Außerdem tun Sie das, wenn Sie eine Krawatte dran haben dazu, dann sparen Sie an der Raumluft etwa 2 Grad Celsius, weil dieses Schnürgefühl einfach Ihnen ein wärmeres Gefühl schafft dabei. Ne? Wir müssten also deshalb die Frauen verpflichten, auch Krawatten zu tragen, in der Gleichberechtigung. Ja? Dann können wir die Umwelt schützen. 2 Grad Raumtemperatur macht eine Menge aus. Ja? Ist nicht toll? Hm? Wir haben vieles umgesetzt dabei. Also wir reden nicht nur. Darum sage ich Utopie, ja. Utopie nämlich ist die Frage, schaffen wir es in den nächsten 15 Jahren, es umzusetzen? Das ist die Utopie dabei. Aber eigentlich stelle ich Ihnen nur Triviales vor. Ich habe mir nur die Dinge lange angeguckt. Ja? Cradle to Cradle ist keine Erfindung, ist nur eine Entdeckung. Zu sagen, wenn wir nützlich sind, dann können wir viel mehr sein. Und dann, es gibt 5 Arten, Leute zu kontrollieren, möglichst wenig schädlich zu sein. Aber es gibt Millionen Arten, Leute zu unterstützen, nützlich zu sein. Ja? Also nichts Neues eigentlich. Aber guck, hier, wir machen zum Beispiel Zement mit Heidelberger Zementbeton, der die Luft aktiv reinigt. Die Wände sozusagen reinigen die Luft dabei. Ich von Backhausen hier, österreichische Firma, ja, die Textilien drin dabei. Ja, Backhausen, Cradle to Cradle, können Sie im Internet nachgucken. 5. Generation Textilbetrieb, baut das gesamte Unternehmen um danach. Utopie? Es geht uns nicht mehr um Triple Bottom Line, es geht um Triple Top Line. Dinge, die gut sind für Wirtschaft, gut für Gesellschaft und gut für Umwelt gleichermaßen. Ja. Das heißt, wir setzen praktisch nur 30 Jahre Weltuntergangsdiskussion, die in Österreich besonders militant war, in Qualität um, sonst gar nichts. Ja. Daraus hier die Fenster zum Beispiel von Schüco, ist Europas größter Hersteller für Fenster. Die verkaufen keine Fenster mehr, sondern nur noch 25 Jahre Durchguckenversicherung. Ja? Weil ich will doch gar kein Fenster haben, ich will durchgucken und Wärmedämmung haben. Dann kann ich die Versicherung jederzeit immer verlängern, wenn ich es haben will. Ja? Aber damit wird die Firma Schüco jedes Jahr mehr wert. Sie hat kein Müllproblem mehr, sondern sie wird jedes Jahr mehr zur Rohstoffbank. Ja? Verstehen Sie? Das Gleiche für die anderen Dinge auch. Hier sind die Schreibtischstühle zum Beispiel drin, hier sind die Wände drin dazu, die Luft aktiv reinigen dabei. Der Platz nachher von dem Gebäude schafft mehr Lebensraum, weil die Wände zusätzlich als Siedlungsfläche genutzt werden. Wir unterscheiden auch nicht wie die normalen Umweltleute zwischen den lebenswerten und lebensunwerten Arten auf irgendeinem Gelände. Nein, wir sagen, alle haben ein Recht, die dort waren, dort zu sein. Und dann machen wir zusätzlich ein Förderprogramm für die Seltenen. Ja? Gut. Wir setzen das um, dass die Leute es auch haben können für die Designer der Welt in Material Connection. Wir schaffen damit strategische Partnerschaften. Doch was ist die Realität? Das ist das. Das ist die europäische, das ist die Vereinten Nationen, die Rechnung des ökologischen Fußabdrucks. Das ist ein offizielles Papier der UNO dabei. Nicht irgendeine Illusion sozusagen. Sie sagen hier, das ist die menschliche Entwicklung von 0 bis 1. Die Amerikaner haben eine Entwicklung von 0,95 erreicht, aber brauchen ganz viele Planeten dafür. Ja? Die Inder haben nicht so dazu, die haben zu wenig McDonalds, darum ist ihre menschliche Entwicklung ein bisschen zurückgeblieben sozusagen. Nur 0,6. Wie Sie schon merken, mit der Effizienz dazu standardisieren Sie und homogenisieren Sie. Es gibt keinen menschlichen Entwicklungsindex, wie krank. Ja? Jede Kultur sozusagen hat ihre eigene Berechtigung, nicht einen Entwicklungsindex von 0 bis 1. Das ist aber Vereinte Nationen, menschlicher Entwicklungsindex, Human Development Index. Ja? Und dann sagt man hier, das ist die weltweite Biokapazität verfügbar pro Person, schon die wilden Tiere weg dabei. Ignoring the needs of wild species. Das ist jedem klar ist. Wir haben die wilden Tiere schon alle aufgegeben. Ja? Ob Tiger oder Löwen oder irgendwelche Giraffen oder sonst was, Zebras, alles schon weg. Ja, schon in dem. Und trotzdem gibt es nur ein einziges Land, was dieses einhält. Die Minimumkriterien für Sustainability einhält dabei. Sie sehen uns ganz lustig, die arabischen Länder hier haben auch einen hohen Menschenentwicklungsindex. Wissen Sie warum? Naja, weil die Frauen zum Beispiel nicht Auto fahren dürfen. Das ist doch schon ein Fortschritt, oder? Oder? Jetzt mal allen Ernstes. Wollen Sie wirklich sagen, dass Saudi-Arabien gegenüber Indien einen höheren Menschenentwicklungsindex hat? Absurd, ein feudalistisches, grausames, tyrannisches Regime? Ja, können Sie hier nachgucken. Höheren Menschenentwicklungsindex. Wie absurd. Es gibt ein Land, was das schafft. Das bedeutet aber, es muss warm im Sommer und Winter gleichermaßen sein. Nicht zu heiß. Vom Meer gekühlt möglichst dabei. Es muss ein bisschen eine Diktatur sein. Ein bisschen Konzentrationslager. Und völlig ineffizient. Dann schaffen Sie es. Dieses ist das einzige, alleinzige Land. Das ist Kuba. Ja. Die DDR hätte es auch geschafft, vielleicht. Ja. Verstehen Sie, wenn das unsere Zukunft ist dazu, dann brauchen wir wirklich Utopien. Ja. Es geht also nicht darum, einen ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Es geht um einen großen Fußabdruck, der ein Feuchtgebiet wird, der die anderen Lebewesen freut. Ich habe das als Kunst deklariert, dann konnte ich es im Berliner Reichstag machen. Das ist mit den Filzen, mit dem Filz gemacht. Ich dachte, wie zu Politik passt Filz sozusagen. Und dann habe ich einen großen Fußabdruck im Berliner Reichstag gemacht, als Kunst. Ja, weil Demonstrationen ja verboten sind. Aber Kunst ist doch erlaubt dabei. Ja? Verstehen Sie? Es geht also nicht um Sparen, Verzichten, Vermeiden. Wir haben eine Ausstellung gemacht und da können Sie sich in Verbindung setzen. Die nächste findet im November 2010 statt, 10. bis 12. November. Dort haben wir immerhin rund etwa 300 Produkte schon gezeigt von dieser Utopie. Also es ist eine konkrete Utopie. Auch Backhausen zum Beispiel war hier dabei. Aber auch Wechsler zum Beispiel hier aus Salzburg oder sowas. Ganz viele Unternehmen davon, auch aus Österreich, aus der Schweiz. Gehen Sie hin dazu, schauen Sie sich dann an. 2010, 10. bis 12. November. Wir haben die erste Ausstellung letztes Jahr gemacht, davon mit Riesenerfolg. Cradle to Cradle ist in ganz vielen Sprachen erschienen dabei. Gibt es in Rumänisch, in Bulgarisch, in Ungarisch dazu. Nicht in Österreichisch bisher, Entschuldigung. Aber wird vielleicht auch noch. In China ist es 15 Millionen Mal gedruckt worden bisher. Jeder kommunistische Funktionär muss es lesen dabei. Aber das ist so wie in Deutschland. Ja. In Deutschland sagen die Leute, Spaß muss sein. Ja, das ist auch kein Spaß. Also wenn die Leute das lesen müssen, dann lesen sie es auch gar nicht. Ja, das ist so, wie wenn ich sage, sei kreativ. Ja, klappt auch nicht. Das heißt, die Chinesen werden es nur machen, wenn wir es auch machen. Ja, nur dann. Wenn wir es der Spiegel sein können, darauf zurückzukommen. Ja, nur dann. Wir setzen das im Moment in großem Umfang in Niederlanden um. Ja, die niederländische Regierung hat erklärt, im Jahr 2012 ihre gesamte Beschaffung danach umzustellen, nach Cradle to Cradle. Da ist Siemens dabei, da ist Philips dabei, da ist Akzo Nobel dabei, da ist DSM dabei. Die ganzen großen Unternehmen machen mit, aber auch die kleinen und die mittleren, auch die Papierunternehmen und sonst was. Weil die Holländer konnten die Natur nie romantisieren. Ja? Wenn die sagen würden, Mutter Natur wird die nächste Flutwelle sie mitnehmen. Ein Drittel des Landes ist unter Meeresspiegel. Natürlich wissen sie auch deshalb viel genauer, wie die Zukunft aussehen wird dabei. Da sagen sie, es wird ihnen also nichts helfen, die CO2-Menge um 20% zu reduzieren. Aber wenn sie eine Blaupause schaffen, wie es anders gehen könnte, dann wäre es übertragbar auf andere auch. Darum waren dort alle mit, von der königlichen Familie bis zum Kindergarten in Venlo sozusagen, alle. Ja, die haben ihre Region zum Cradle-to-Cradle-Gebiet erklärt und bauen ihr ganzes Land um danach. Alles nützlich, nicht mehr weniger schädlich. Die Holländer haben noch, anders als die Deutschen oder die Österreicher, keine Kultur der Kontrolle. Ja? In Österreich, in Deutschland sagt man, du bist böse, musst dich kontrollieren, damit du möglichst wenig schlecht bist. In Holland ist eine Kultur der Unterstützung. Darum kommen die Österreicher und die Deutschen ja immer an und gucken immer in die Häuser dabei. Weil die haben keine Vorhänge. Schützt zwar die Umwelt, aber die Deutschen gucken ja immer rein. Macht es auch immer unbeliebt dabei. Ja? Davon, die Holländer haben die dritthöchste Bevölkerungsdichte nach dem Gazastreifen, nach Bangladesch dabei, weltweit dabei. Wenn die eine Kontrolle der Kultur, Kulturkontrolle machen würden und umgekehrt, dann würden sie sich gegenseitig umbringen dabei. Aber eine Kultur der Unterstützung ist anders. Wenn ich auf meinen Nachbarn nicht aufpasse positiv, dass es ihm gut geht, dann ertrinke ich auch, weil der nicht auf den Deich aufpassen kann. Ja? Dann erleben wir dort ein Kulturmodell, was wirklich erstaunliche Chancen bietet dafür. Ja? Und das setzt nur dort zielstrebig um. Sie können nachgucken im Internet, Sie kommen aus dem Staunen nicht heraus ohne Cradle to Cradle. Es gibt kein öffentliches Gebäude, was nicht Cradle to Cradle sein muss. Naja gut, in jeder schnellen Umwälzung haben Sie Qualitätsprobleme. Manchmal ist es wirklich eher Nudel to Nudel oder sowas, was Sie da machen. Aber das ist mir auch egal. Solange Sie bei der schnellen Umwälzung einen nicht gerade aufhängen, ist das ja auch okay. Ja? Verstehen Sie? Das heißt, wir schaffen das jetzt mit einer Geschwindigkeit, die wir uns nicht gedacht haben. Das Buch können Sie sehen dazu, dass es den deutschsprachigen Raum hat, das drin hier dazu, wo diese Cradle-to-Cradle-Gemeinschaft sozusagen zusammengefasst wird. Es geht also nicht um Schuldmanagement, nicht um Sparen, Verzichten, Vermeiden. Es geht darum, ein Kind anzuschauen, so wie Josef Beuys es schön gesagt hat, jeder Mensch kann ein Künstler sein, zu sagen, schön, dass du da bist. Was für ein tolles Potenzial. Darum sage ich auch zu Ihnen, schön, dass Sie da sind. Lassen Sie uns alles nochmal neu erfinden. Aber es braucht Ihre Qualifikation genauso wie meine. Ich bin nur Chemiker, ich bin nur Materialwissenschaftler. Da bin ich weltweit führend dabei. Alles andere können Sie genauso gut oder besser dabei. Es braucht alles, es braucht eine völlig andere Form zu kommunizieren. Die Gesellschaft völlig anders zu gestalten. Völlig anderen Umgang mit alten Leuten zum Beispiel. Komplett anders. Und lassen Sie uns das diskutieren, wie wir das machen können. Aber es braucht Sie alles. Es braucht jeden davon von Ihnen. Zum Beispiel, ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Wir suchen zum Beispiel für die Firma Nike alle Zutaten raus, die in den Sportartikeln, Produkten reingehen. Ja? Also in Schuhe zum Beispiel. Ja? Der Schuhabrieb von Nike-Schuhen ist so, dass er in biologische Kreisläufe zurückgehen kann. Trotzdem können die Leute von Nike die neuen Produkte nicht wieder, die alten Schuhe nicht für neue wieder einsetzen. Es wäre nicht ganz einfach. Man könnte Schuhe mit Verfallsdatum machen. Ja, anstatt sie absichtlich hässlich zu machen, damit wieder neue kaufen muss, wo ich den Kunden immer beleidigen muss und wieder zurückholen muss. Ja, das bedeutet, dass die Firma Nike über 60% ihres Geldes für Werbung ausgibt. Wie blöd. Ich muss den Kunden immer niederhauen und wieder zurückholen. Aber sie können nicht die alten Schuhe in neue Schuhe packen. Und das liegt an ihrer Sexualmoral. Ja? Ganz merkwürdig dazu. Die Amerikaner können nicht etwas nutzen, was jemand anders schon vorher benutzt hat. Ja, sie nennen ihre Rohstoffe nicht Primärrohstoffe und Sekundärrohstoffe, sie nennen sie Virgin Materials. Und bekanntermaßen, also jungfräuliche Materialien, bekanntermaßen, egal ob Mann oder Frau, eine Jungfrau können sie nicht recyceln. Ja? Verstehen Sie? Das heißt, sie wollen nicht haben, was jemand anders schon benutzt hat. Gerade komme ich zurück aus den USA, eine Kantine von Ben & Jerry's, Eiscreme. Und eine Kantine, ein junger Betrieb, niemand läuft mit Krawatte rum, haben die gerade wieder eingeführt, die Styroporbecher anstatt der Tassen. Weil sie alle Angst haben, dass die Porzellantasse doch jemand schon mal benutzt hätte und sie davon irgendwie krank werden könnten. Das liegt an ihrer Sexualmoral. Jetzt will ich nicht sagen, bitte werdet alle so wie die Österreicher. Nein. Sondern sage, ja gut, wenn ihr so seid, dann nehme ich doch auf Rücksicht. Aber Ja, und wenn euch das gut geht, damit ist es doch recht. Ja? Ich will sie nicht umerziehen, darum ist die Vielfalt ganz wichtig. Aber ich kann noch lernen, was kann ich machen, wenn etwas benutzt wurde davon, dann kann ich lernen von der katholischen Kirche zum Beispiel. Also nicht, wie man irgendwelche Holocaust-Leugner wieder aufnimmt oder sowas, das meine ich nicht. Nein, auch nicht von der Vatikansbank. Ja? Die Vatikansbank weiß genau, was Sünde ist und es setzt sie massiv immer ein. Ja? Meine ich auch nicht. Nein, wenn etwas benutzt wurde und es soll toll sein, dann muss es vom Heiligen stammen. Ja? Dann ist es toll. Also zum Beispiel, kein Österreicher würde ein Krankelhemd waschen, oder? Sag nur Cordoba. Ja? Ja? Niemand. Ja? Weil das hätte heilige Krankel angehabt. Das heißt, die modernen Heiligen sind unsere Sportler. Ja, unsere Filmstars, unsere Popstars dabei. Ich habe von der Firma Philips 20 Karten gekriegt, weil ich mit Philips zusammenarbeite und es gab ein Rob Williams Konzert in Hamburg. Ich habe eine 17-jährige Tochter und die hat dann diese Tickets an ihre Freundinnen alle verteilt für Robbie Williams. Ich hatte alle Schwierigkeiten, diese aus dem Hyatt Hotel rauszuhalten, weil es waren VIP-Tickets. Ja? Diese Teenager wollen benutzt werden von dem Star, damit sie ein Teil eines heiligen Projektes sind. Ja? Die wollen damit dazugehören. Dann ist das Benutztwerden wirklich gut. Also haben wir vorgeschlagen an die Firma Nike, ja, geh doch hin und packt in 100.000 Paar recycelte Schuhe ein paar Tiger Woods Schuhe rein. Das ist ein moderner Heiliger. Dann sind 20.000 Moleküle des heiligen Schweißes von Tiger Woods drin. Ja? Dann ist plötzlich jeder ein Teil davon, eines heiligen Projektes. Verstehen Sie? Wenn Sie die Leute nicht umerziehen wollen, nicht wirklich ein Konzentrationslager packen wollen, ihnen das Gehirn waschen wollen und sagen, jetzt musst du das aber so und so machen, dann bedeutet es, die kulturelle Vielfalt zu respektieren und zu fördern. Und das heißt aber alles, die ganze Kommunikation, die ganze Art des Umgangs nochmal neu zu erfinden. Ja? Völlig anders dabei. Wenn die Leute dann Angst haben, dass sie nichts was besitzen können dabei, ja? Dann ist es klar, Marketing zu machen darüber, dass der Besitz wertvoll wird, nicht das Eigentum. Ja? Ja? Verstehen Sie? Die Angst, die Menschen haben immer Angst, dass ihnen jemand was wegnehmen könnte. Menschen sind eigentlich großzügig und freundlich, wenn sie akzeptiert sind und wenn sie sich sicher sind. Ja? Wenn sie gemocht sind. Jeder, überall weltweit, außer 5%, die als Kinder misshandelt worden sind oder sonst wie einen psychischen Schaden haben. Alle normalen Leute sind großzügig und freundlich. Ja? Außer sie werden bedroht. Wenn man schon sagt, hey, ist besser, es gibt dich gar nicht, werde ich raffgierig, weil ich sage, es könnte ja jemand anders mein Mittagessen essen. Das heißt, wir müssen alles nochmal neu erfinden. Nicht nur ein paar Chemikalien und Materialien oder sowas. Ja? Es ist insgesamt die Frage, was ist die Rolle der Menschen auf der Erde? Wenn sie Schädlinge sind, dann müssen wir sie dezimieren, in Anführungszeichen. Ja? Schädlingsbekämpfung. Ja? Aber wenn wir begreifen, dass sie förderlich sein können, dann fördern wir sie, gut zu sein. Und es braucht alle. Es braucht Bildung, Erziehung, es braucht Marketing, es braucht andere betriebswirtschaftliche Modelle, all das. Und das sind alle sie hier. Also, schieben Sie nicht auf mich. Es ist Ihre Sache. Herzlichen Dank.